Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und mit Mighty Matze. Matze, Badoff.
Da sind wir am Start nach dem grandiosen UFC-Event 300. Und ich glaube, bei so einem Event sollten wir uns wirklich für jeden Kampf die Zeit nehmen, darüber zu sprechen. Deswegen gar nicht lange fackeln, gleich Vollgas geben. Und ja, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie du den Event gesehen hast, Carsten. Ich glaube, das war meiner Meinung nach einer der besten Events, die ich hier gesehen habe, oder?
Ja, jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Was soll da schon an UFC 300 groß rankommen? Ich denke zwar immer noch, es wird die Events geben, da wird der Puls höher sein, aber die Fights haben so viel versprochen, UFC 300 hat so sehr abgeliefert, es wird schwer, dass das Event da rankommt. Das Einzige, was gefehlt hat, oder das Einzige, was der Unterschied ist, zu so einem McGregor-Fight zum Beispiel, haben wir jetzt offiziell bei UFC 303, dort hast du diesen Höhepunkt. Du hast bei UFC 303 diese Vorfreude, diese Spannung, dieses Angespanntsein, der Puls wird langsam immer schneller und dann bist du beim Höhepunkt, dann steht McGregor im Käfig. Das hattest du bei UFC 300 nicht, sondern du hattest halt von Anfang an, hast du es einfach genossen, ja. 8 Stunden Entertainment pur, von den Early Prelims bis zum Main Event hin. Der absolute Wahnsinn. Ich habe von den Early Prelims, sage ich dir aber ehrlich, nur 2 Fights gesehen. Deshalb wirst du über die anderen Early Prelims sprechen müssen. Ich habe die Prelims mir angeschaut, ja. Die Maincard. Und deshalb fangen wir auch an bei Davison Figueiredo gegen Cody Garbrandt.
Wobei, wenn ich einen kleinen Einwand bringen darf, also ich glaube nicht, dass bei dem nächsten Conor-Kampf oder generell bei seinen Kämpfen mein Puls nochmal so richtig hochgehen wird. Das glaube ich nicht.
Ja, Matze, das besprechen wir, wenn es soweit ist. Ich glaube schon. Das,
okay.
Das kannst du ja jetzt noch einreden, aber ich glaube, wenn es soweit ist, dann sieht die Welt schon wieder anders aus.
Naja.
Du brauchst okay. Nur eine Pressekonferenz von ihm, ja, um den Hype, um diese Aura wieder zu haben.
Was das Kämpfen betrifft, ist Conor. Aber da kommen wir
ja, da sind wir in nicht mal 2 Monaten. In nicht mal 2 Monaten sind wir ja bei dem Thema.
Ich denke, wir haben genug mit UFC 300 zu besprechen und ich habe ja jetzt auch schon einiges gehört und gelesen. Also ich kann keinerlei Kritik an 300 akzeptieren, denn ich fand alle Kämpfe super. Da hat jeder abgeliefert und das war wirklich mal Kampfsport vom Allerfeinsten. Deswegen, ich weiß nicht, wer da noch kritisch ist oder von so einem Event enttäuscht wurde, weil mir hat jeder Kampf wirklich gut gefallen, wirklich.
Ich glaub, also ohne Scheiß. Ich glaube, niemand wurde enttäuscht, ehrlich gesagt. Das habe ich zumindest nicht mitbekommen.
Ja, ich habe schon so die eine oder andere Stimme mitbekommen, dass der Kampf war nicht so toll und der war nicht so.
Moment. Also ich bin jetzt nicht, also Sterling zum Beispiel hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, ja, hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen.
Aber es war immer noch ein guter Kampf. Es war jetzt kein schlechter Kampf.
Nee, es war eine Aljamain Sterling Performance. Aber Matze, wir wollten doch von vorne anfangen.
Ja, wir wollten ja von vorne.
Na also. Ja. Cody Garbrandt gegen Davison Figueiredo. War ein guter Fight zum Start. Also auch hier nicht unbedingt die größte Überraschung wahrscheinlich, dass Figueiredo gewonnen hat. War ein geiler Fight, hat sich einen Finish schnappen können. Kein Bonus, aber Dana White sagte, er kümmert sich um Figueiredo und Diego Lopez und Co. Well.
Ja, ich finde, Cody hat richtig gut ausgesehen im Stand, hat da Treffer landen können, aber du hast halt mit Davison Figueiredo einen Fighter, der immer einen Plan B hat und der halt auch am Boden saustark ist. Und Cody ist halt insgesamt als Kämpfer betrachtet, wenn ich mir so alle seine Kämpfe anschaue, einseitiger als ein Davison Figueiredo. Deswegen war es clever von Figueiredo zu sagen, oh, im Stand, ja, er schlägt schon eine harte Keule, komm her, ich verlagere das Ding auf den Boden und mache dann Sack zu. Und das ist ihm super gelungen, auch wenn Cody lange dagegen angekämpft hat. Aber die Dominanz am Boden war da eigentlich deutlich zu erkennen. Da, ja, da konnte Cody einfach nicht mithalten.
Jo. Nächster Fight, der Fight zwischen zwei Legenden, Jim Miller gegen Bobby Green. Da musst du mir erzählen, was passiert ist.
War ein guter Kampf, ein spannender Kampf, wobei Bobby Green von allen Runden her die besseren und härteren Treffer gelandet hat. Jim Miller sah schon bös gezeichnet aus. Der hat ganz schön gelitten in dem Fight. Denn Bobby Green hat den einfach vorgeführt. Jim Miller hat alles versucht, unheimlich viel Kämpferherz, aber er war einfach zu langsam. Bobby Green hat die Hände hängen lassen, hat einfach von seinem Tempo, von seinem Speed, von seiner Präzision gearbeitet. Das war jetzt nicht viel MMA, was er da gebracht hat, sondern er hat sich ausschließlich auf sein Boxen verlassen. Aber das hat halt gereicht, weil er einfach vom Auge her, vom Speed her, immer ein Ticken schneller war als Jim Miller. Der hat einem schon leid getan, weil er hat alles versucht. Aber vom Speed her konnte er einfach mit Bobby Green nicht mithalten. Deswegen war es für den ein relativ einfacher Kampf, den er sicher nach Hause geschaukelt hat. Miller natürlich ein echt harter Hund, brutale Nehmerqualitäten. Was der da alles weggesteckt hat, war schon erstaunlich. Aber ja, letztendlich ein unterhaltsamer Fight, den Bobby Green aber am Ende dann doch dominant für sich entscheiden konnte.
Ich weiß gerade gar nicht, was war denn der nächste Fight auf der Karte?
Jessica Andrade gegen Marina Rodriguez.
Oh, wie lief der denn?
Ja, ein typischer Jessica Andrade-Fight. Ja. Rodriguez war nicht schlecht, hat auch viele Treffer landen können, technisch mit langen Händen gearbeitet, schöner Jab, auch toller Punch, aber die Power von Jessica Andrade, das war am Ende das Zündlein an der Waage. Wenn die nämlich zugehauen hat, puh, dann hat es ganz schön gescheppert im Karton. Und während Andrade die Treffer relativ gut weggesteckt hat, ist Rodriguez das ein oder andere Mal dann doch durch die schweren Haken ins Straucheln gekommen und war auch ein, zwei Mal kurz davor, K.O. zu gehen, hat sich dann aber durch die Zeit, durch die Runde gekämpft und ja, hat dann nach Decision verloren. Typischer Jessica Andrade-Kampf, also wirklich nach vorne marschiert, brutale Haken, viele Power-Punches, so wie man sie halt kennt.
Matze, schaust du manchmal American Football?
Ja, aber zu selten. Meistens immer erst, wenn es dann so Richtung Super Bowl geht, die letzten Spiele schaue ich mir dann an.
Weißt du, was ein Fumble ist?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn der Football direkt abgefangen wird, oder?
Wenn er den Ball quasi fallen lässt.
Ach nee, gut, dann war ich auf dem falschen Dampfer.
Ja. Du hast das Ding in der Hand und dann lässt du es fallen. Jalene Turner war bei UFC 300 kurz Footballspieler. Mit einem der größten Fumbles, also die wir bestimmt seit langer Zeit gesehen haben. Jalene Turner mit dem Walk-Off-Knockout. Also sowas hast du ja auch wirklich nicht oft gesehen, ja? Es gibt natürlich diese Walk-Off-Knockouts, die klappen vielleicht im ersten Moment nicht und dann wird hinterhergegangen. Jalene Turner hebt aber dann noch so seine Arme in die Luft und sagt, hey Ref, jetzt, ne, so, also die Zeit, die er damit verschwendet hat, hätte er ja auch doch nochmal Ground and Pound hinterher verteilen können. Jalene Turner hatte die Möglichkeit, den Sack zuzumachen gegen Renato Moicano, aber er wurde gefinisht in der zweiten Runde. Verrückt, oder?
Ja, brutales Comeback, würde ich sagen, von Renato. Und ja, das war der erste Kampf, den wir beide unterschiedlich getippt hatten. Du hast ja gesagt, Jalene Turner gewinnt das Ding. Ich hatte auf Moicano getippt und bin hier der glückliche Sieger. War spektakulär, muss man schon sagen. Und ärgerlich für Jalene Turner, auf jeden Fall. Aber hier auch wieder gesehen, Moicano, was das für ein harter Hund ist, oder? Brutal. Also echt brutal, da nochmal so zurückzukommen. Zäher Hund, wirklich zäh.
Matze, ich hoffe, du weißt, bei welchem Fight ich dir gleich meine Prognose so richtig unter die Nase reiben werde, ne?
Ja, absolut, ja, spektakulär.
Warte, Moment, ich meine nicht Diego Lopez. Ne?
Nee.
Ich hab eine Prognose beim letzten Mal gemacht. Da hast du nicht dran glauben wollen. Und sie ist eingetroffen. Aber über den Fight sprechen wir gleich, wenn es an die Titelkämpfe geht. Ey, Diego, achso, was ich sowieso fragen wollte. Matze, wie hast du UFC 300 eigentlich erlebt? Wie hast du es geschaut? Wo?
Ich hab's im Bett mit dem Laptop geschaut.
Oh ja, hat ja auch was.
Ja, war kuschelig. Hab meine Lesebrille aufgesetzt, hab mir den Laptop auf den Bauch gestellt und hab dann im Bett gelegen und geschaut. Ich muss sagen, ich war natürlich auch echt fix und foxy. Ich habe ja auf der FIBO gearbeitet. Und
jo, jetzt ein paar Bilder machen hier, Matze.
Ja, nee, das war nicht das Problem. Das war nicht das Arbeiten an sich war nicht das Problem, der lange Tag. Ja. Das war der Samstag, dann bin ich morgens um 5:30 noch mit dem Rühl pumpen gegangen, hab aber vorher von Köln aus meine Frau hier in Kassel in Gudensberg abgeholt. Das heißt, ich habe am Freitag auf der Messe gearbeitet bis 18 Uhr, bin dann ins Auto, bin von Köln nach Gudensberg, meine Frau aufgesammelt.
Podcast aufgenommen haben wir noch.
Ach, dann haben wir Freitag den Podcast aufgenommen. Dann bin ich nach dem Podcast mit meiner Frau wieder nach Köln gefahren. Und jetzt, Carsten, hatten wir zweimal einen richtig schweren Unfall und Stau. Das heißt, wir waren dann auf dem Rückweg 5 Stunden unterwegs. Wir sind erst nachts irgendwann um 2 Uhr angekommen.
Aber warte mal, nicht ihr hattet den Unfall, ne?
Nein.
Ja, ja.
Wir hatten einen Unfall auf der Strecke. Wir sind dann zwischen zwei und drei irgendwann angekommen. Und um 5:30 ging schon wieder mein Handy, war dann der Rühl dran und sagte, hey Dicker, komm, lass uns trainieren gehen. Ich war fix und foxy, bin dann aber um 6 Uhr noch mit dem trainieren gegangen und um 9 Uhr stand man dann schon wieder auf der Messe. Dann den ganzen Tag auf der Messe gestanden, okay, das ist nicht anstrengend, aber man steht halt rum. Und dann abends noch mit der Firma essen gegangen. Da war es dann auch Mitternacht, 1 Uhr, ja, und dann ging ja fast schon UFC los. Das heißt, ich habe wenig Schlaf gehabt, habe dann UFC geguckt. Ich bin zwischendurch immer mal eingenickt, glücklicherweise beim Kämpfen oder bei den Kämpfen immer mehr oder weniger wieder wach gewesen und habe dann aber im Laufe der Woche jetzt jeden Kampf mir nochmal angeschaut.
Was ist Diego Lopez denn eigentlich für ein geiler Typ, oder?
Ja, da muss ich ja mal
also
ein fettes Kompliment an dich aussprechen. Du hast es ja vorausgesehen. Und der ist echt brutal. Also, dass der so krass abliefert. Also, jetzt bin ich auch gehypt auf den. Ne? Ich war es noch nicht so. Du hast mich ja schon heiß gemacht auf den. Du warst von Anfang an überzeugt. Aber jetzt bin ich richtig hyped auf den. Also, jetzt hat er mich gefangen. Jetzt bin ich voll im Diego Lopez-Fieber.
Ja, oder?
Kann es kaum warten, wie es weitergeht mit dem.
Genial. So ein geiler Fighter. Ey, First Round Finish.
Ja. Also den muss ich echt mal zugeben, den hast du früh auf dem Schirm gehabt. Den habe ich nicht so früh als so stark gesehen, wie du das vorausgesagt hast. Ich fand ihn gut, ja. Der hatte ja beim ersten Kampf, wo er spontan eingesprungen ist, uns schon gecatcht, ja, wo er nach Punkten dann knapp verloren hat. Aber was er hier mit Sodiq Yusuf gemacht hat, der eigentlich ein sehr guter Striker ist, das fand ich schon echt beeindruckend. Und auch mit welchem Feuer, mit welcher Präzision, mit welchem Speed da Lopez drangegangen ist. Manometer, also leck mich am Arsch. Das fand ich echt beeindruckend. Also der Junge brennt, da bin ich mega gespannt drauf. Wie alt ist der eigentlich?
29, glaube ich.
Ja, da geht natürlich noch was, ne?
Da geht noch
Respekt,
was, ja.
Respekt.
So ein genialer Fighter einfach, ey. Wahnsinn. Ich bin echt Riesenfan von dem.
Ja, kann ich verstehen. Und ich bin Fan von dem besten Kampfgeist-Spruch, den du bisher gebracht hast.
Echt? Welchen?
Ja. In einem YouTube-Video hast du gesagt,
Hut ab, Matze.
Wenn ich einen Kardiologen hätte, dann würde er mir verbieten, Kämpfe von Jiří Prochazka zu gucken. War das so?
Ja, genau.
Ja, mein Lieblingsspruch, den fand ich einfach Weltklasse.
Ja, aber ist doch auch so, oder nicht?
Ja, absolut. Ja, war ein geiler Spruch. Der geht in die Geschichte ein. Da hast du mal richtig einen rausgehauen.
Also, ich habe da den Jiří Prochazka-Fight gesehen und ich habe mich aufgeregt. Ich dachte mir, Mann, warum hat der da seine Arme und die ganze Zeit und dann streckt er sein Gesicht noch so nach vorne?
Ja, Bobby Green hat es übrigens genauso gemacht gegen Jim Miller. Aber Jim Miller war nicht annähernd so stark wie Rakic. Aber da kommen wir gleich nochmal zu.
Sprechen wir gleich dazu. Sprechen wir erst über Kayla Harrisons UFC-Debüt. Da habe ich eher echt ein bisschen Unrecht getan. Hab gesagt, das wird der langweiligste Fight der Karte. Ja, es wird ein Wrestling-Ding. Wird langweilig. Sie wird nur auf ihrer Gegnerin rumliegen. Und. Aber so leid es mir auch tut für Holly Holm, Kayla Harrison hat Holly Holm echt auseinandergenommen. Aber, ja, aber ganz auf eine ganz fiese Art. Und am liebsten wollen wir jetzt doch eigentlich Kayla Harrison in einem Titelfight sehen, oder sehe ich das falsch?
Ja, das muss ja kommen. Sie ist, ja, also kann man ja von ihr halten, was man will, aber sie ist eine absolute Ausnahmesportlerin. Sie ist eine absolute Ausnahmesportlerin mit einer Physis, die du sonst bei keiner anderen Frau siehst. Sie hat das Gewicht geschafft, was schon Wahnsinn ist. Und die Frau hat einfach Power. Und hey, man muss ihr dann einfach das Kompliment machen. Sie hat den Wechsel geschafft von der einen Sportart zur anderen Sportart. Das muss man halt alles erstmal schaffen, ne? Und dann muss man ja auch damit umgehen können, dass man sofort vom ersten Kampf an gejagt wird, dass man diesen Bekanntheitsgrad hat und dass natürlich jeder hyper motiviert ist, eine Olympiasiegerin zu besiegen. Also es ist schon schwierig, sich mit so viel Vorschusslorbeeren dann auch so durchzusetzen. Und natürlich jetzt auch der Druck, der dann nochmal gekommen ist mit der UFC, also nochmal eine Steigerung, erst der Wechsel ins MMA, dann die ersten Kämpfe gemacht, dann lässt der Druck so langsam ein bisschen nach, aber dann baut sich dieser enorme Druck auf, der Wechsel in die UFC kommt, und ich finde, das hat sie ganz toll gemeistert.
Sag mal, Matze, jetzt kommt eine Frage, die sollen die Zuhörer natürlich nicht falsch verstehen, aber Matze, du bist ja der Anti-Doping-Beauftragte hier bei Runde 5.
Ja.
Und wenn jetzt jemand in dein Studio kommt, eine Frau, eine kleine, zierliche Frau, und sagt, du Matze, du sollst mich coachen, ich will genauso aussehen. Und dann zeigt sie dir ein Foto von Kayla Harrison und sie fragt, Matze, ist die denn gestopft oder kann ich das auch erreichen? Was wäre denn so deine Meinung?
Also natürlich kann man mit Stoff so einen Körper bekommen wie Kayla Harrison. Da gibt es ganz viele Frauen, die auf der Bodybuilding-Bühne stehen und auch so viel Muskeln haben oder noch mehr Muskeln haben oder Muskelmasse, wie auch immer. Nur bei ihr denke ich schon, dass sie dieses Ausnahmetalent ist, die einfach diese Genetik mitbringt und natürlich auch schon als Kind angefangen hat, schwer zu heben und brutal Judo zu trainieren. Und deswegen hat sie sich so entwickelt. Das ist also eine Kombination aus einer extrem guten Genetik und dem frühen Beginn mit Judo. Wie alt war sie, als sie mit Judo angefangen hat? Wahrscheinlich sehr, sehr jung, ein kleines Mädchen.
Ja, ziemlich sicher.
Und dadurch hat sie halt diesen Körper entwickelt, ne? Und natürlich auf einem Niveau trainiert, der wahrscheinlich weltweit einzigartig ist.
Also
ich möchte wissen, was die als Kind schon an Trainingsstunden und alles geleistet hat.
Gut, also wenn Mighty Matze sagt, die ist natural, dann glaube ich das auch. Jetzt glaube ich auch, dass sie natural ist.
Du, Carsten, ich weiß es nicht.
Ja, das weiß ja keiner, aber Matze, wenn einer...
Es gibt diese Ausnahmesportler. Und wir müssen ja daran denken, dass wenn sie an Olympiaden teilgenommen hat, da sind ja auch strenge Dopingtests im Vorfeld, vielleicht bei ihren Wettkämpfen. Klar gibt es immer Möglichkeiten, wie man schummeln kann, aber hey, sie ist über die Jahre sauber geblieben und es gibt diese Ausnahmen. Ne, schau mal, wie viele Dopingtests manche Top-Sportler schon hatten, die auch brutal aussehen, die immer negativ waren. Und dann hast du andere gehabt, wie was weiß ich, Anderson Silva, der jetzt gar nicht danach aussieht und da schon positiv war. Also der Körper sagt schon eine ganze Menge darüber, ob du Medikamente, Steroide nutzt oder nicht. Aber es gibt halt auch immer die Ausnahmen, Diesen einen, der besonders ist, der die Genetik hat, der extrem hart gearbeitet hat in seinem Leben, wo dann beides zusammenkommt. Diese harte Arbeit, ein Leben lang, früh angefangen als Kind, plus die Top-Genetik. Und dann kann es Menschen geben, die aussehen wie Kayla Harrison, durchaus.
Jo.
Aber eine von Millionen.
Du willst sie aber auch jetzt im Titelfight, oder? Das ist the fight to make.
Natürlich, keine Frage.
Ja. Dann hatten wir das erfolgreiche Featherweight-Debüt von Aljamain Sterling. Und das hat uns natürlich beeindruckt, oder? Es hat uns überzeugt. Ein guter Sieg von Aljamain Sterling, ein wichtiger Sieg. Und einer hat sich ja immer beschwert, also es gab einen, der immer einen Kommentar geschrieben hat, ja, warum hat sich bei Figueiredo nicht so aufgeregt? Hat das sogar in Spotify-Feld reingeschrieben. Deshalb Grüße. Der wollte wirklich die Meinung wissen. Und der Unterschied ist, ich glaube, Figueiredo hat nicht einmal erfolgreich seinen Titel verteidigt. Höchstens einmal und hat ihn dann wieder verloren. Aljamain Sterling hat ihn dreimal erfolgreich verteidigt. Einmal gegen Jan, einmal gegen Cejudo, einmal gegen Dillashaw. Also 4 erfolgreiche Titelkämpfe, dann die Gewichtsklasse wechseln und so behandelt werden. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also stell dir vor, Max Holloway hätte jetzt irgendwie Bobby Green bekommen oder so. Hätte sie ja auch gedacht, was ist denn jetzt los? Hätte wahrscheinlich gedacht, das ist ein geiler Fight, aber hätte gedacht, was ist denn jetzt los? Dementsprechend, aber Sterling hat keine Zweifel offen gelassen. Sterling passt rein in das Featherweight mit einem eindeutigen Sieg, mit einem dominanten Sieg, kein $300,000 Bonus. Schlecht reden kannst du die Performance auch nicht. Es war nicht der spannendste Fight des Abends. Es war aber eine gute Performance, ein guter Win. Und den will ich jetzt irgendwo in der Top 5 gegen Top 5 Gegner sehen.
Ich denke, man muss hier verschiedene Faktoren berücksichtigen. Zum einen natürlich der Wechsel in die neue Gewichtsklasse. Aber was ich auch, glaube ich, für ganz entscheidend halte, der kommt ja aus einer Niederlage, aus einer sehr brutalen Niederlage. Die musst du halt erstmal mental, psychisch, das musst du halt erstmal alles verarbeiten. Deswegen, ich bin kein Fan von Aljamain Sterling, da bin ich ganz ehrlich, aber ich schätze trotzdem seine sportliche Leistung und die rechne ich ihm hier hoch an. Auch wenn Calvin Kattar, da hat man ja im Vorfeld schon besprochen, aber hey, du musst ihn erstmal besiegen. Ne? Du musst ihn erstmal besiegen. Er hat in der Vergangenheit gute Kämpfe gemacht. Er ist kein schlechter Fighter. Und der ist ja auch hungrig. Ne? Und dann zu sagen, es ist ein einfacher Gegner, das fällt mir immer ein bisschen schwer. Klar, man hätte ihm stärkere geben können, ja. Aber ein leichter Gegner war es auf keinen Fall. Und wie gesagt, unter der Berücksichtigung, dass er aus einer brutalen Niederlage kommt, die ja auch mental, psychisch erstmal verkraftet werden muss, Titel verloren, K.O. gegangen gegen Sean O'Malley, das macht ja auch was mit dir.
Ja.
Und aus dem Loch dich wieder rauszukämpfen, deswegen, ich denke schon, das war ein besonderer Kampf für ihn, ein schwieriger Kampf für ihn, den er auch erst, ich habe auch im Striking, vielleicht liege ich falsch, knüppelt mich, ja, jagt mich raus aus dem Podcast. Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass er gerade beim Striking war er sehr unsicher. Fast schon ängstlich. Also er musste sich erstmal wieder rantasten, er musste dieses Selbstvertrauen wieder aufbauen. Also das hinterlässt schon Spuren, wenn du so K.O. gehst wie gegen Sean O'Malley. Und Kattar kann natürlich auch hart schlagen. Der ist ja auch nicht ohne Grund in der UFC. Da hast du gemerkt, er hat so diese Anlaufphase gehabt, hat wesentlich unsicherer gewirkt als in seinen vergangenen Kämpfen. Und je länger der Kampf ging, desto sicherer wurde er und hat dann auch eindeutig den Kampf gewonnen.
Ich würde aber gar nicht sagen, dass er unsicher wirkte.
Nee?
Dieser Spitzname Funkmaster kommt vor allem wegen seinem sehr komischen Striking. Er hat ein sehr funky Striking, sehr, sehr eigenartig. Kein Striking nach Tutorials, sage ich mal, ja. Also aus der klassischen Schule. Aber ich mag Sterling, eigentlich mag ich ihn ja. Deshalb rege ich mich auch so auf, dass man da gefühlt seine beste Zeit verschwendet, weil ich denke, der kann da richtig viel aufwirbeln in dieser Gewichtsklasse. Jo. Nächster Fight war dann tatsächlich auch Jiří Procházka gegen Alex Rakic. Und Rakic ist, mit einer Mission reingekommen, und zwar der Regenwald musste mittels Leckicks abgeholzt werden. Und alter Schwede, der hat aber auch abgeholzt. Hast du diese Leckicks, diese Kicks von Rakic? Der hatte der hatte ein persönliches Vendetta mit den Beinen von Jiří Bratzka, glaube ich. Warum auch immer.
Also ich finde, erste Runde, Rakic hat mich komplett begeistert.
Ja.
Ich finde, in der ersten Runde hat Jiří keine Schnitte gekriegt.
Nein.
Rakic hat die erste Runde voll im Griff gehabt, hat saubere Treffer gelandet. Also Prochazka sah da nicht gut aus in der ersten Runde. Rakic für mich richtig geil gewesen in der ersten Runde. Ja, und dann in der zweiten Runde hat sich das Blatt so extrem gewendet. Aber wie gesagt, ich finde, Rakic hat in der ersten Runde alles richtig gemacht, Carsten.
In solchen Gewichtsklassen, da ganz oben ist es natürlich so, da kann wirklich jeder Punch entscheiden. Und wir hatten das in der letzten Woche, ich glaube, da ging es aber beim Main Event rum. Und jetzt hat halt dieser eine harte Punch von Jiří Prochazka entschieden. Ich mag Prochazkas offenen Kampfstil nicht. Dieser Kardiologe-Spruch, der war schon ernst gemeint. Der ist als Fan, da sitzt du zu stark auf der Kante von deinem Stuhl. Rakic hat die erste Runde übrigens bei allen drei Judges gewonnen. 10-9, Matze. Lässt es hier wie eine 10-8-Runde klingen. Wollte ich nur noch mal
dazu
sagen.
Ja, nein, aber auf dem Niveau, wo beide kämpfen, fand ich das richtig gut, wie Rakic gearbeitet hat.
Ey, und wir reden ja schon von fast 2 Jahren Pause, und der hatte sich sein Knie zerfetzt im letzten Fall.
Das Knie war richtig im Arsch, der ist super zurückgekommen. Also ich kann ihm nur ein ganz fettes Kompliment aussprechen, wie er in der ersten Runde mit Prochazka umgegangen ist, hat mir spitze gefallen, wirklich. Fand ich richtig gut. Und wir reden ja jetzt hier von Jiří Prochazka. So einen musst du halt erstmal auch so kämpfen, wie Rakic das in der ersten Runde gemacht hat. Aber wie du halt schon sagst, das ist halt Jiří, der geht halt auch jedes Mal all in. Also dieses Risiko, was der fährt, da sind wir dann wieder beim Thema Kardiologe. Gut, ich habe zum Glück ein paar Herztabletten zu Hause. Da kann man schon mal ein bisschen was drosseln vom Puls.
Ja, aber genau so ist es. Denkst du denn, wir sehen Jiří nochmal als Champ? Ich bin mir sicher. Ich bin mir da wirklich sicher. Oder ist die These zu gewagt?
Nö, warum? Warum zu gewagt? Wir müssen erst mal gucken, wie die Karriere von Pereira weitergeht. Da sind ja auch nicht mehr so viele zur Wahl. Ich meine, Jamal Hill, der muss jetzt auch erstmal Wunden lecken. Blachowicz, auch Schulterprobleme, operiert, schon relativ alt. Rakic hat er jetzt geschlagen. Da bleibt noch Ankalaev. Also durchaus realistisch, dass Jiří Prochazka nochmal Champion wird, wenn es nicht Khalil Rountree wird.
Ja.
Mein Geheimtipp.
An den hältst du fest. Also, dass du so felsenfest an Khalil Rountree glaubst, kriegst du Geld von ihm für die Werbung hier, die du betreibst? Hat er dir ein paar T-Shirts versprochen beim nächsten Event oder so?
Nein, aber ich will einfach mal so ein bisschen was reinschmeißen. Und dann nachher, nach 10 Podcasts oder 30 Podcast-Folgen später, will ich einmal sagen können, Carsten, siehste, ich hab's dir gesagt.
Ja.
Diesen Effekt will ich mal wieder haben. Da muss man halt schon mal all in gehen.
Ne? Ja, ich hab's ja gerade eben schon angeteasert. Ich hab's dir doch gesagt, Moment habe ich gleich schon, wenn wir über den BMF sprechen. Vorher müssen wir aber an Bo Nickel und Cody Brundage vorbei. Was machst du aus dieser Performance?
Also Brundage hat phasenweise gar nicht schlecht ausgesehen. Er hat da gut mitgehalten. Ich fand es gut, dass Bo Nickel da mal ein bisschen Gegenwehr bekommen hat. Übrigens, mein Kumpel Ailton war in der Ecke, der Glatzkopf, der da,
ja?
Hast du mit Sicherheit gesehen.
Ja.
Der war am Start. Ja, also ich glaube, man hat hier gesehen, dass Bo Nickel noch ein bisschen Zeit braucht. Klar, ja, er hat das Ding gewonnen mit Submission, aber auch beim Ringen und alles hat man schon gesehen, dass Cody Brundage da schon hat schon gegengehalten. Also
ja, und Matze, wir reden ja hier vom größten Favoriten in der Geschichte der UFC. Das also ist ein Fakt, das ist ein Fakt.
Nach dem Fight würde ich sagen, Chimaev ist noch eine Nummer zu groß für Bo Nickel.
Ja,
aber
oder?
Er selbst sieht das ja anders.
Ja, ich weiß auch nicht. Bo Nickel, der sagt das natürlich auch, weil er weiß, welche Reaktion er damit bekommt. Aber Bo Nickel braucht wirklich noch ein bisschen. Die Performance war gut, aber als größter Betting-Favorite, ja, als größter Favorit bei den Buchmachern in der Geschichte der UFC war das nicht die eindeutigste Performance in der Geschichte der UFC. Der Titel geht dann vielleicht doch wieder an Hamza Chimaev und seine 10-Sekunden-Fights. Ja.
Aber wie gesagt, es ist ja gut, dass er auch mal ein bisschen Gegenwehr bekommt, dass man auch mal ein bisschen was von ihm sieht. Also, ich bin auf alle Fälle Fan und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Aber gebt ihm noch ein bisschen Zeit. Nicht, dass der Hype-Train zu schnell ausgebremst wird.
Ein Hype-Train, der auf jeden Fall nicht ausgebremst worden ist, ist der von Arman Tsarukyan. Ja, ein bisschen weinendes Auge. Das andere Auge ist aber trocken, weil ja, es war ein fairer Fight. Und stimmt, hast du gesehen, ich habe dir Blumen dagelassen im Video. Ich habe gesagt, Matze hat gesagt, Tsarukyan wird keine Angst davor haben.
Ja. Ja, habe ich natürlich, habe ich gehört, ja, habe ich mich gefreut. Ich freue mich immer, wenn du mich erwähnst.
Klar. Ich denke ja immer, auch wenn ich Videos mache, denke ich immer an die Dinge, die wir auch im Podcast schon besprochen haben.
Ja.
Und Tsarukyan war einfach der Bessere, muss man einfach mal so sagen. Und es ist zwar toll, dass dann Oliveira 10 Sekunden lang eine enge Submission gehalten hat, aber Brian Ortega hat dadurch jetzt auch nicht Runden gegen Volkanovski gewonnen, so, weißt du? Und ja, es war schade, weil es waren ja immer diese Submissions zum Rundenende. Zweite Runde hatte er eine echt gute Armbar drin, aber Runde war vorbei. Dritte Runde hatte er den Choke drin, aber die Runde war vorbei. Schade für Charles. Ich find's umso besser aber für die Gewichtsklasse, denn wir haben endlich einen Nummer 1 Contender, bei dem ich absolut unsicher bin, ob Makhachev gewinnt oder nicht. Bei allen anderen Fights habe ich eine starke Tendenz. Wir sehen jetzt bei UFC 302 im Juni ganz offiziell Makhachev gegen Poirier. Im gleichen Monat 303 auch offiziell, für alle, die es nicht mitbekommen haben, auch offiziell McGregor vs. Chandler. Ich habe aber bei Makhachev gegen Poirier eine starke Tendenz und hätte jetzt Charles gewonnen, dann hätte ich mir bei Charles auch gedacht, dass Charles verliert. Und hätte jetzt Gaethje gewonnen, dann hätte ich mir bei Gaethje auch gedacht, der verliert gegen Makhachev. Bei Tsarukyan denke ich zwar auch, der verliert, aber ich weiß, dass er nun mal, und das ist so, der gefährlichste Gegner ist. Für Islam.
Ja, kann ich nur so unterstreichen, sehe ich genauso. Ich bin traurig, dass Charles Oliveira verloren hat, bin ich ganz ehrlich. Tsarukyan ist natürlich echt eine Maschine. Also wie er das geschafft hat, aus den Submission-Angriffen von Charles Oliveira rauszukommen. Ich finde, es war ein sehr, sehr knapper Kampf. Wenn man die Geschichte Charles Oliveira gegeben hätte, wäre es für mich keine Robbery gewesen. War ein Kampf auf Augenhöhe. Hätte ich gerne noch 1-2 Runden von gesehen. Und wirklich spektakulär, wie Arman Tsarukyan da teilweise performt hat. Also allein diesen Axtkick, den er da gebracht hat.
Oh ja, da
sieht man erstmal, was die Typen für Fähigkeiten haben. Das Ding können wir ruhig mal öfter einsetzen. Also Wahnsinn, was der für eine Flexibilität hat, mit welcher Schnelligkeit er so einen Axtkick gemacht hat. Kann ich mich nur dran erinnern, früher bei K1 gab es das öfter mal, der Andy Hook. Ein Schweizer Karatekämpfer, der hat das im K1 ganz oft gemacht. Der hat auch so einen brutalen Axtkick. Eigentlich eine gute, effektive Waffe, wenn man die Flexibilität und den Speed hat. Also Tsarukyan auf alle Fälle ein Wahnsinnskämpfer in allen Bereichen. Und so eine Submission zu kontern, da rauszukommen, so durchzuhalten, auch wenn ich behaupte, das war wirklich 1% hat vielleicht noch gefehlt. Also man hat es ja auch in seinem Gesicht gesehen. Trotzdem Wahnsinnsfighter. Wahnsinnsfighter und meiner Meinung nach auch der Einzige, der aktuell eine Chance hat. Also Chance hat natürlich jeder gegen Makhachev.
Ja.
Aber du weißt, wie ich es meine.
Ja,
der,
ja,
dem
ja,
am
ja,
ehesten zutrauen würde,
ja,
Makhachev zu besiegen. Bei Dustin kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Da werden wir noch drüber sprechen, wenn es soweit ist. Aber Tsarukyan, ich denke, mit seinem kompletten Paket als Fighter, das er hat, auch mit seinem Ringen, seiner extrem starken körperlichen Verfassung, ist er die größte Gefahr für Makhachev. Ich finde den brutal. Und Respekt, jemanden wie Charles Oliveira musst du halt auch erstmal schlagen. Ne? Also Charles hat, wie gesagt, die haben beide, ich finde, es war ein super Kampf, war für mich spannend, das anzusehen, Technik auf höchstem Niveau, sowohl am Boden als auch im Ringen, im Kicken und es ist einfach geil. Also zwei tolle Kämpfer, da kann man keine Kritik üben. Einfach, ja, schade, dass es nur 3 Runden waren.
Jo. Dann kommen wir schon zum BMF-Fight. Der BMF-Titelkampf zwischen Justin Gaethje und Max Holloway. Warst du zu dem Zeitpunkt fit?
Ich bin da wieder fit geworden. Weil das hat mich mitgerissen, das Ding. Den Kampf habe ich mir auch mehr als einmal angeschaut. Also das war ja einfach geil. Einfach geil. Also Max Holloway, also auch hier wieder fetten Respekt an dich, Carsten, dass du das so vorausgesehen hast.
Siehste. Ja, der Experte hier, nee, Spaß, ja.
Der absolute Experte.
Auch ein blindes Huhn und so.
Ja, auch ein blindes Huhn findet man Korn. Aber das ist ja schon der zweite Korn, den du gefunden hast bei 300.
Ja.
Also lass es mich mal durchgehen. Also erste Runde, Gaethje natürlich stark angefangen, aber der kam halt immer auf der Außenbahn. Immer auf der Außen- oder sehr viel auf der Außenbahn, während Holloway mit geraden Schlägen gearbeitet hat. Super Beinarbeit, immer stabil gestanden, gerade Schläge. Und dann war der Weg von außen mit den harten Schlägen von Gaethje, der war einfach zu lang. Effektivste Waffe bei Gaethje natürlich die Low Kicks, ganz klar. Die hat er aber im Verlauf des Fights etwas weniger gemacht. Ich habe mir dann natürlich auch überlegt, warum hat er die Low Kicks weniger gemacht? Hat er Angst gehabt, dass er zu oft ausgekontert wird? War es vielleicht von der Kraft her, dass er da nicht mehr so viel Power hatte? Hat er es einfach vergessen, dass die Low Kicks so effektiv sind? Ich weiß es nicht. Ich hätte ihm empfohlen, da noch ein bisschen länger dran festzuhalten. Aber wie gesagt, in der ersten Runde hast du schon gesehen, Max Holloway wirklich mit einem tollen Jab, mit einer langen, also die, seine Länge, seine Armlänge auch super ausgenutzt. Mega Distanzgefühl, also wirklich Hammer. Und dann natürlich es wäre zum runden Ende hin gewesen, der Kick, der dann dazu geführt hat, dass bei Gaethje die Nase gebrochen war. Ja, natürlich mega. Da hat sie natürlich auch nochmal einen kleinen Vorteil. Die Atmung ist schwieriger, die Treffer tun vielleicht etwas mehr weh, wenn es überhaupt weh tut bei so viel Adrenalin. Aber ich denke, das ist schon ein kleines Handicap.
Denkst du, die Eye-Pokes haben eine sehr große Rolle gespielt? Das muss man ja auch, darf man ja jetzt nicht vernachlässigen.
Das war in der zweiten Runde.
Ja.
Also, da gab es 2 Augenstiche von Holloway, die waren natürlich schon übel. In der Zeitlupe hat man das auch gut gesehen. Gaethje war auch schon in der zweiten Runde gezeichnet, durch die gebrochene Nase, ne, so die Augen schon ein bisschen angeschwollen. Also hatte Max Holloway schon viele Treffer gelandet. Und dann kriegst du noch so 2 Augenstiche. Das ist schon bitter. Das ist schon echt bitter. Aber in der zweiten Runde hat Gaethje noch mit vielen, na, was heißt viel? Ich glaube, so 4, 5 Low-Kicks hat er in der zweiten Runde noch gemacht. Und in der Pause zur dritten Runde, das habe ich auch noch aufgenommen, da kann ich mich noch dran erinnern, wie der Coach von Gaethje gesagt hat, der Whitman, pass mal auf, du musst weiter mit den Low-Kicks arbeiten. arbeite weiter mit dem Low Kicks. Sein Bein ist schon angeschlagen, arbeite weiter damit. Aber irgendwie ist es ihm dann nicht mehr gelungen. Wie gesagt, vielleicht lag es daran, dass Holloway die Low Kicks zu früh gesehen hat und Gaethje ausgekontert hat. Denn in der dritten Runde war Gaethje ja zweimal, glaube ich, angeschlagen. Da war zweimal die Rechte von Holloway voll drin. Also, boah, das hat schon richtig gescheppert. Du hast gesehen, wie Gaethje angeschlagen ist. Dann war dieser gedrehte Sidekick, der voll getroffen hat. Und Gaethje hat immer wieder versucht, dann mit Haken auf der Außenbahn zu kommen. Aber die hat Holloway einfach immer kommen sehen. Der hat die kommen sehen. Ja, und in der dritten Runde waren es dann auch nur noch, das ist mir in der dritten Runde dann aufgefallen, da waren es nur noch, ich glaube, ein oder zwei Low Kicks, die er gemacht hat. Und ansonsten hat er in der dritten Runde immer versucht, nur mit relativ wilden Schwingern, mit Haken, Holloway zu treffen. Aber der ist nicht müde geworden, der war auch zu schnell, der hat die Schläge immer kommen sehen. Wahnsinn.
Und dann hatten wir die letzten 10 Sekunden. Bist du da?
Nee, jetzt sind wir erst in der vierten Runde.
Ja, ja.
In der vierten Runde hat Gaethje sich auch nochmal aufgebäumt. Da fand ich ihn auch, hat er stark angefangen. Hat wirklich auch 2, 3 harte Treffer gelandet bei Max. Aber der hat dann auf einmal wieder das Ding rumgedreht, auch wieder mit geraden Schlägen getroffen. Also da hast du auch die Maid-Bewegung, hast dann auch in der vierten Runde, dass Max Holloway, also diese Kondition, die Maid-Bewegung in der vierten Runde noch, also ich war echt geflasht. Ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Du siehst dem nicht an, dass die vierte Runde ist.
Der BMF halt, der hat zu Recht. Holloway hat sich, Holloway ist, also, so.
Wobei die vierte Runde war eine sehr gute Runde für Gaethje.
Ja. Sicher? Ich hab eher in Erinnerung, dass Holloway durchgehend gut aussah.
Ja, ja, klar. Ich sag jetzt im Verhältnis gesehen. Ach so. Hat Gaethje in der vierten Runde nochmal gute Treffer gelandet. Das war so. Auch, das war auch, der, wo der Gaethje den Max Holloway kurz niedergeschlagen hat, wo der Haken drin war.
Ah, ja, ja. Der erste Knockdown in der Geschichte von Holloways Karriere.
Mhm. Also da hat Gaethje dann mal Erfolg gehabt mit seinen Haken und hat, glaube ich, in der Runde 2, 3 Mal mit Haken getroffen. Also wie gesagt, ich habe den Kampf ja mehr als einmal geguckt. Ich habe ihn 2-mal geschaut, deswegen kann ich mich da noch gut dran erinnern. Das war keine schlechte Runde.
Weißt du, was ich 100-mal geschaut habe? Die letzten 10 Sekunden. Bist du da aufgesprungen? Ich. Hast du da den Laptop durchs Hotelzimmer geschmissen?
Ja, da bist du ja nicht mehr. Da. Ehrlich gesagt, ich war komplett regungslos. Ich war wie hypnotisiert.
So, echt so müde warst du?
Nein, ich habe den K.O. gesehen und ich bin komplett erstarrt. Ich dachte, das gibt's doch nicht.
Eieiei, vor allem in der letzten Sekunde.
Ja, ein Wahnsinnstempo im gesamten Kampf. Also wirklich unglaubliches Tempo von Max Holloway. Dieser Speed, diese Schnelligkeit, auch die Frequenz, das Schlagvolumen. Und er hat ja auch an Power nicht verloren. Der hat ja in der fünften Runde immer noch mit Power gearbeitet. Und ganz klar, Gaethje musste in der fünften Runde all in gehen. Und trotzdem, egal wie viel Druck der gemacht hat, egal wie viel er wollte, Max hat die ganze Zeit Übersicht behalten, auch die Kondition, dass der in den Runden, auch in der letzten Runde noch mit dem gedrehten Sidekick gearbeitet hast, ich glaube mehr als einmal, brutal. Und Gaethje hat auch in der letzten Runde, muss man ihm auch lassen, obwohl er so viele Treffer bekommen hat, obwohl die Nase gebrochen war, der war konditionell auch voll austrainiert, der hat in der letzten Runde immer noch Druck gemacht, ist aber jedes Mal abgekontert worden. Die Rechte von Max Holloway war so oft im Ziel. Also Gaethje war da oft im Überlebensmodus, würde ich sagen. Da hätte der Kampf eigentlich schon zu Ende sein können.
Ja, das stimmt. Aber es war wirklich Fight of the Night und mit diesem Knockout auch einer der legendärsten UFC-Momente der letzten Jahre. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ja, absolut. Und ich habe dann auch schon wieder gehört, verschiedene Stimmen. Ja, das war ja Glück.
Matze, ich weiß nicht, wo du die Kommentare liest, aber meinst du nicht, die Leute meinen das ironisch?
Nee. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es auch gehört. Also für mich hat das mit Glück nichts zu tun. Wenn ich den anderen auffordere, pass mal auf, stell dich hier in die Mitte und jetzt geben wir nochmal Vollgas, dann hat das relativ wenig mit Glück zu tun, sondern dann habe ich das gewollt. Dann habe ich das gewollt. Dass ich den anderen noch K.O. schlage.
Und Holloway hätte ja den sicheren Sieg gehabt durch Decision. Das war ja nicht Holloways letzte Möglichkeit,
ja,
noch einen Sieg.
Ja, eben.
Also Holloway hätte 10 Sekunden wegrennen können. Holloway gab hier Gaethje nochmal die allerletzte Chance, sich den Knockout-Win zu holen, ja, wenn man es so nehmen will. Also Holloway komplett, geisteskrank komplett, das ist der BMF, weißt du?
Also der Knockout hat am allerwenigsten mit Glück zu tun gehabt, weil der war ja gefordert. Also wenn sich einer in die Mitte stellt und sagt, obwohl er nach Punkten 100-fach vorne liegt, also selbst ein Blinder mit Krückstock hätte erkannt, dass Max Holloway da mit Punkten vorne liegt und das Ding nicht mehr verlieren kann. Wer sich dann in die Mitte stellt und noch provoziert und den Kampf zu Ende bringen will, der hat den Knockout verdient und hat ihn sich erarbeitet und hat das nichts mit Glück zu tun.
So ein geiles Finish.
Ja, unglaublich, oder? Also Max Holloway, unglaublich. Also mit dem Kampf Legendenstatus, oder?
Ja.
Also Knockout, den man nicht vergessen wird. Und jetzt haben wir wieder diese Hollywood-Nummer, wo wir schon oft gesagt haben, wenn jetzt ein Film so einen Verlauf hätte, würde jeder sagen, ja, so ein Quatsch, das ist ja voll übertrieben. Aber wir haben es jetzt schon so oft gehabt, dass die echten Kämpfe spektakulärer sind als jedes Hollywood-Drehbuch. Also besser, spektakulärer, aufregender kann so ein Kampf nicht ausgehen, oder? Also unglaublich. Natürlich tut es einem leid für Justin Gaethje,
ja,
dass der so weggebeamt wurde. Der war ja wirklich.
Ja.
Der war ja im lila Lummerland. Ich denke, der hat erst am Dienstagmorgen kapiert, wo er wieder ist. Der war ja komplett weg. Also brutal, brutal. Der Trevor Whitman, der musste den ja bei der Siegesverkündung musste den ja noch festhalten, sonst wäre er nochmal umgekippt.
Jo.
Wahnsinn. Also Max Holloway, wow. Und man kann es nur wieder unterstreichen, es gibt keine langweiligen Kämpfe von Max Holloway oder Justin Gaethje.
Nee, die gibt's nicht.
Der ist jeden Cent wert. Total. Jeden Cent ist der wert.
Ein spannendes Finish hatten wir auch in der ersten Runde von Weili Zhang gegen Yang Xiaonan.
Ja, was war das denn?
Das hat der Referee halt nicht gesehen. Ja, was willst du machen?
Ja. Die war komplett weg.
Und dann steht sie auf und weiß nicht, wo sie ist. Aber ey, ja, also eins muss man ihr lassen. Dafür hat sie den Rest des Fights richtig gut gemacht, ja.
Im Stand hat die mir richtig gut gefallen, oder?
Also in der zweiten Runde hätte man auch nochmal ein TKO aussprechen können. Theoretisch, da gab es ja Ground and Pound. Aber irgendwie es war wirklich Yang Xiaonan, erste Runde wird sie submitted, zweite Runde kassiert sie ein TKO und die dritte Runde hat sie, glaube ich, gewonnen, ne? War es die dritte oder die vierte Runde, wo sie auf einmal so völlig überraschend so eine richtig gute Runde abgeliefert hat?
Ja, da hat sie ein paar richtig harte Hände drin gehabt, wo Weili auch so ein bisschen angeschlagen aussah, ne?
Ja.
Wo ich schon dachte, das Ding wird sie doch jetzt nicht noch gewinnen.
Ja. Wo man sich dachte so, oh, wow.
Ja, absolut. War ein geiler Fight, also.
Ja, war.
Kann man nicht meckern.
Nee, war.
Vor allem das Ding, wie die da lag, völlig bewusstlos. Und sich dann in die Runde. Ja, eigentlich eine Fehlentscheidung, ne? Aber krass. Naja, egal. Weili hat gewonnen am Ende des Tages. Deswegen wird sich da jetzt keiner weiter beschweren. Aber das war auch eine Nummer, ja. 300 halt, spektakulär, muss man schon sagen.
Das war UFC 300, ja. Und dann hatten wir natürlich noch das Main Event von UFC 300. Jamal Hill gegen Alex Pereira. Mir hat Hill ja eigentlich ganz gut gefallen. Also beim Walkout und so, der sah gut aus. Ich dachte mir, der ist ready. Der ist bereit für das, was er jetzt vorhat, für das, was er jetzt machen will. Und dann gibt es da einen Tritt in die Eier. Und das war jetzt so total witzig, wie Alex Pereira überhaupt ihn zurückhält. Und dann knallt der Hill einfach K.O.
Ja, aber wie cool. Carsten, man denn so cool sein, verdammt nochmal.
Ja. Das ist ja, der nächste Schlag danach hat Hill ja wirklich zu Boden geschickt. Das ist ja verrückt, oder?
Also ein Selbstvertrauen, eine Coolness, also angsteinflößend. Wenn ich nicht wüsste, dass es so ein netter Typ ist, durch die anderen Sachen, die man auf Instagram oder auf YouTube oder wo auch immer sieht, da kommt er eigentlich super sympathisch rüber, finde ich. Aber wenn ich das jetzt nicht wüsste, da würde ich mir jedes Mal in die Hosen schissen, wenn der in den Käfig kommt. Ja. Also sowas von dieser Blick, dieses Selbstbewusstsein, diese Aura, die er mitbringt. Puh, also Alex Pereira ist ein krasser Fighter. Also wirklich, ich kann es kaum abwarten zu sehen, was da noch kommt jetzt, wie das weitergehen soll. Und was Jamal Hill betrifft, den haben sie auch ganz schön zerrissen jetzt nach dem Kampf, weil er vorher die Klappe so aufgerissen hat. Ja, aber was hätte er denn machen sollen vorher? Was hätte er denn machen sollen? Hätte er sagen sollen, ich weiß nicht, ob ich fit bin und ich habe so lange nicht gekämpft und er ist ja so stark und nee, kannst du doch auch nicht bringen. Du musst doch dagegen halten. Es geht doch gar nicht anders. Also da jetzt dann im Nachhinein ihm da vor den Koffer zu kacken und irgendwelche Sprüche loszulassen. Ist halt, wenn du gegen Alex Pereira kämpfst, dann kannst du halt K.O. gehen. Das ist nun mal so.
Die allermeisten sind es ja auch gegangen.
Also,
Strickland, Adesanya, Prohazka, das lest ja mal das Resümee von dem Kerl an.
Ja. Und es ist natürlich auch schon eine extreme Herausforderung gewesen, wenn du so eine schwere Verletzung hattest. Ich weiß nicht, wie viele Wochen der schon wieder voll im Trainingscamp drin war.
Ja, meinst du, ja. Also ich habe...
Wie viele Runden Sparring, wie viele Monate ist er schon im Training drin gewesen? Wie fit war er wirklich? Weil gerade bei so einem Striker, ich finde Ringen oder BJJ, da hast du nicht so dieses Timing-Problem, dieses Distanzgefühl, dieses Speed-Gefühl. Aber ich merke das ja selber bei mir, wenn ich so ein paar Wochen kein Sparring gemacht habe und ich muss dann wieder Sparring machen, ich muss auch da reinkommen. Also ich finde es für einen Striker schwieriger, nach einer längeren Kampfpause und Verletzung wieder reinzukommen, als für einen Grappler oder für einen Ringer. Vielleicht irre ich mich auch, aber das ist meine persönliche Meinung. Und natürlich hat er hier mit Alex Pereira auch eine echte Maschine gehabt. Also da ist es auch keine Schande, K.O. zu gehen.
Ich kann dir nur sagen, was ich weiß. Ich wusste, dass Jamal Hill gegen Pereira das Main Event von UFC 301 werden soll, weil Jamal Hill unter keinen Umständen fit sein wird bei UFC 300. Und ich hab das schon Wochen vorher gesagt. Aber naja, die UFC hatte kein Main Event. Drei Gegner für Edwards haben abgesagt. Und am Ende des Tages bezahlt Geld die ein oder andere Rechnung von Jamal Hill. Deshalb wird er halt diesen Fight angenommen haben. Ich nehme Pereiras Sieg dadurch nichts weg. Ich glaube, in einem Rückkampf, ich will gar keinen Rückkampf sehen. Also ich weiß auch gar nicht, was mich geritten hat, dass ich Hill hier vorne hatte. Sah nicht gut aus. Ich denke, er war nicht fit. Das Ergebnis wäre aber das gleiche gewesen. First Round Knockout. Also ich glaube, selbst dann wäre es halt bei UFC 301 passiert.
Ja, ich glaube, also jetzt, nachdem ich das gesehen habe, würde es mir auch schwer fallen zu sagen, selbst wenn er jetzt ein paar mehr Wochen Vorbereitung gehabt hätte, dass da mehr rauszuholen gewesen wäre.
Naja.
Das
Ich weiß ja nicht. Ja. Alles in einem war UFC 300 wirklich legendär, Matthias.
Also absolut. Wenn du schaust, was wir da alles hatten, also der Kampf von Wiley und Jan, spektakulär.
Ja.
Holloway, Gaethje, spektakulär.
Wow.
Tsarukyan, Oliveira auf ganz hohem Niveau.
Mega.
Muss man schon echt sagen. Also der K.O. von Diego Lopez. Wahnsinn. Die Spannung, als Charles Oliveira gleich zu Beginn Tsarukyan im Choke hatte, also spannender geht's nicht. Der Event hat wirklich abgeliefert. Also ganz, ganz toll. Super. Super gut gewesen. Also mir hat es riesen Spaß gemacht. Ich fand keinen Kampf langweilig. Mich hat kein Kampf enttäuscht.
Es war legendär, Matze. Wir sitzen bei UFC 400 immer noch im Podcast. Und dann werden wir uns zurückerinnern und werden über diese Episode heute sprechen. Der Podcast ist wirklich einer meiner Highlights in der Woche. Danke, Matze, dass wir das seit 4-5 Jahren schon machen. UFC 300 war super geil. Und dann würde ich sagen, so ein Event verdient es auch, dass die Episode mit dem Event abgeschlossen wird. Und deshalb würde ich sagen, Matze.
Ach du, eine Frage fällt mir noch ein.
Ja.
Eine Frage fällt mir noch ein, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen.
Oh ja.
Bei Rakic soll ja noch eine Verletzung gewesen sein.
Da habe ich nicht verfolgt, weiß ich nicht.
Ich habe das so am Rande mitbekommen, ja. Irgendeine Infektion oder was.
Ja, diese Staphylokokken, die hatte doch Benoit Saint-Denis auch.
Ja.
Aber kennst du meine Reaktion noch von Benoit Saint-Denis, als der gesagt hat, er hatte hier Staphylokokken, deshalb hat er verloren? Ist nicht lange her, es war letzten Monat.
Ja, ich weiß.
Meinung über nach dem Fight, ja. Heißt es, ich hatte Staphylokokken, ja, also ich hab's nicht verfolgt, ich hab die Headline gelesen und ja.
Ja, es macht ja keinen Sinn, darüber zu sprechen, weil der Drops ist gelutscht. Der Kämpfer hat sich entschieden zu kämpfen und am Ende des Tages interessiert es dann keinen, ob du vorher eine Verletzung hattest, ob es dir schlecht ging oder sonst irgendwas. Das ist halt das Problem, das du als Kämpfer hast. Am Ende des Tages spielt es keine Rolle, weil du hast dich dem Kampf gestellt.
Ich habe mich bei Saint-Denis damals informiert. Bei Saint-Denis ging es darum, oder bei dieser Staphylokokken-Infektion geht es darum, nicht die Staphylokokken sind das schlimm oder so, aber du bekommst Antibiotika. Und mit diesen Antibiotika performst du halt echt kacke. Hast keine Ausdauer, kannst nicht atmen. Dein Körper ackert ja richtig, ne?
Ja.
Aber gut.
Ja, aber man kann ja nicht darüber diskutieren, weil es bringt ja nichts.
Ihre Podcast ist auch einfach schlecht, Matze. Ja? Es lag an Antibiotika. Nee, ja. Also wir hatten das vor einem Monat schon bei Benoit Saint-Denis besprochen. Der hatte das ja auch nach dem Fight publik gemacht. Jo. Guckst du Boxen? Guckst du Ryan Garcia morgen?
Ja.
15 Euro Pay-Per-View.
Ja, aber ich mag seine Kämpfe.
Es ist ja nur ein Pay-Per-View im Monat, weißt du? Nächsten Monat zahlen wir ein Pay-Per-View für Usyk gegen Tyson Fury. Ich find's zum Kotzen. Ich find's echt kacke, ehrlich gesagt. Und auch wenn ich The Zone lieb frage, dann darf ich mir das Event auch so anschauen. Dann bekomme ich einen Zugang. Aber ich bin ja auch ein ganz normaler Kunde und ich find's scheiße. Ich find's nicht gut. Ich weiß, die Entscheidung treffen die nicht hier in Unterföhring, in München, in den Büros. Ich weiß. Ich find's scheiße. Das gilt auch nicht The Zone, sondern das gilt einfach den Verantwortlichen, die sagen, komm, wir machen das als Pay-Per-View. Kackentwicklung. Ich hasse es wirklich. Jedes Mal fünf. Ich find's nicht gut. Aber Matze, wir wollten mit UFC 300. Ja, legendäres Event. Sollen wir jetzt nicht irgendwie was haten zum Schluss? Matze, das Schlusswort, das gehört ganz einzig und allein dir.
Ja, ich habe ja schon zum Beginn des Podcasts erzählt, dass ich auf der FIBO war. Und normalerweise ist es ja so, dass die meisten, die dann zu mir kommen, Foto machen, mich ansprechen, mich aufgrund meiner Bodybuilding-Karriere kennen. Aber in diesem Jahr war es tatsächlich so, dass auch der ein oder andere zu mir gekommen ist und hat sich für unseren Podcast bedankt.
Hast du noch einen anderen oder wie?
Bitte?
Hast du noch einen anderen Podcast oder wie?
Nein, ich habe keinen anderen Podcast.
Nein, das war der, ja.
Nee, cool. Ich habe keinen anderen Podcast und fand ich aber schön, dass es viele gibt, die das zu schätzen wissen, die wirklich Freude daran haben. Ich habe auch mit einem Moment lang gequatscht und da habe ich gedacht, Junge, das freut mich so sehr, weil er war so begeistert von unserem Podcast und freut sich da jedes Mal auf unsere Folge. Und da habe ich gesagt, weißt du was, wenn ich das nächste Mal Podcast mache mit Carsten, dann werde ich mal in unserem Podcast ein paar Grüße an dich rausschicken und dann kannst du an uns denken.
Da kennst also du seinen Namen noch?
In diesem Sinne, ich meine, der Name wäre Severin gewesen. Okay. Deswegen, liebe Grüße gehen raus an einen unserer Fans, den einen Fan, den wir haben, an den Severin. Und ich hoffe, auch diese heutige Podcast-Folge hat dir gefallen. Und ja, auch allen anderen Zuhörern hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Eine Stunde, bla bla, mit meinem Lieblingskampfgeist Carsten. So sieht's aus. Ja, schauen wir mal. Es kommen noch einige tolle Events und ich denke, spätestens wenn Conor am Start ist, dann ja, könnt ihr mal erleben, wie das so aussieht, wenn Carsten wieder Herzrasen bekommt. Also,
weiß ich wieder zum Fanboy werde, Matze. Genau, ich freue mich. Ich habe jetzt schon ein Grinsen im Gesicht.
Und vielleicht kommt ja dann der Tag, an dem ich die Connor-Tasse wieder zusammenkleben werde und meinen Kaffee daraus schlürfe.
Naja.
Wir sind gespannt, ihr seid dabei. Bis nächste Woche. Ciao.